herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen normalerweise über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Heute machen wir aber was ganz Besonderes. Mein Name ist zwar nach wie vor Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, aber an meiner Seite sitzt heute nicht Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping, sondern Karl Nowak, künftiger Rechtsreferendar und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kanzlei Herting Rechtsanwälte. Hallo, grüß dich, Karl.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste.
Wunderbar. Wir haben, ich sagte es schon, heute was ganz Besonderes vor. Wir haben zwar immer mal wieder Gäste, aber heute eine ganz besondere Freude, nämlich zwei Gäste, die ja uns in besonderer Weise nahestehen. Wir werden das gleich nochmal näher erklären. Wir begrüßen als unsere Gesprächspartnerinnen Frau Dr. Juliana Schreck und Frau Dr. Nina Herbert. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Schön,
hallo,
dass wir hier
zwei
sein dürfen.
Na klar, wir freuen uns sehr. Ihr seid beide, damit fangen wir mal an, Rechtsanwältinnen und Gründungspartnerin der Kanzlei Short Law hier in Berlin.
Richtig.
Wo sitzt ihr?
An der Potsdamer Straße, direkt neben dem Wintergarten-Varieté.
Ah, das sagt mir was tatsächlich. Das ist auch hier im Hause Herting gut bekannt, wo das Varieté ist. Deswegen, dann finden wir euch. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass ihr mehrere Jahre beide Referentin bei verschiedenen Landesdatenschutzaufsichtsbehörden wart. Wo wart ihr da?
Genau, also ich war tatsächlich nur in Anführungszeichen bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Nina hat noch mehrere Aufsichtsbehörden kennengelernt. Genau, aber daher kennen wir uns unter anderem, wir kennen uns eigentlich schon länger, aber da haben wir eng zusammengearbeitet.
Ich habe noch die Brandenburger Behörde und auch die niederländische von innen schon gesehen.
Die niederländische?
Ja.
Oh, cool. Sehr gut. Fragen wir nachher nochmal genauer nach, wo da die Unterschiede möglicherweise sind. Aber die erste Frage, die sich aufdrängt, warum seid ihr in einer Datenschutzaufsichtsbehörde reinmarschiert und warum seid ihr wieder rausmarschiert?
Man hat ja vielleicht so ein bisschen idealistische Vorstellungen, wie das bei der Durchsetzung des Datenschutzrechts läuft. Also meine ersten Berührungspunkte mit dem Datenschutzrecht waren in meiner Promotion, die eigentlich eher zivilrechtlich war, aber auch einen starken datenschutzrechtlichen Einschlag hatte, so nenne ich es mal. Und ich habe dann nach dem zweiten Examen überlegt, wo kann ich da noch mehr hinter die Kulissen gucken und tatsächlich kennenlernen, wie wird das praktisch gestaltet bei so einem recht, damals recht jung oder immer noch vielleicht recht jungen Gesetz, hatte ich die Vorstellung, dass man da einfach sehr viel bewegen kann auf der Aufsichtsseite. Und deshalb habe ich mich da beworben und es hat geklappt.
Sehr schön. Gesamteindruck, wenn du auf die Zeit zurückschaust, bei der Berliner Datenschutzbeauftragten?
Ich würde sagen, insgesamt gut, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man das in gewisser Weise entzaubert wurde, weil natürlich die Praxis einfach ein bisschen anders aussieht, als man sich das vorstellt. Man überlegt sich was Tolles und setzt es so durch. Es gab da verschiedenste auch praktische Hürden, die haben wir jetzt auch in dem Aufsatz, bei dem wir heute auch sprechen, dargelegt. Und das sind natürlich Gründe, die manchmal auch ein bisschen müßig sind, wenn man auf der Bearbeiterinnenseite steht.
Ja, sehr schön. Nina, wie war das bei dir? Warum bist du in den Datenschutz reinmarschiert und warum so häufig in verschiedene?
Ja, also ich bin auch über meine Promotion zum Datenschutzrecht gekommen. Ich komme eigentlich aus dem Urheberrecht. 2012 habe ich angefangen mit meiner Promotion und merkte dann, es ging um Fotografien, dass der Datenschutz da eigentlich viel spannender ist. Und so wechselte ich den Schwerpunkt damals ein bisschen und habe eigentlich 2017 als Anwältin angefangen in einer großen Kanzlei und fand die anwaltliche Tätigkeit für mich immer das Passende. Also es ist so, als ich damals aus der Anwaltstätigkeit raus bin in die Behörde, gab es viel mehr Verwunderung als in dem Moment, als ich jetzt wieder zurückgegangen bin. Es war aber eben 2017 so, dass zumindest in den Kanzleien der Datenschutz noch nicht so angekommen war, weil einfach die Mandatsnachfrage nicht so groß war. Ich wollte aber diesen 25. Mai 2018 nicht damit verbringen, irgendwas zu Vergaberecht zu machen oder was auch immer auf dem Tisch landet. Oder ach, die Dieselthematik damals auch ein Riesenthema. Sondern ich wollte 150% diesen besonderen Moment miterleben. Und letztendlich die einzige Chance, das sicherzustellen, war damals, einer Ausschreibung der Brandenburger Behörde zu folgen, die zum Gegenstand hatte, das war eine Stelle, die nur Einführung DSGVO zum Gegenstand hatte. Und das war doch ein spezieller Schritt dann in so eine Landesbehörde nach Brandenburg. Die, wer schon mal da war, weiß, das ist auch eine sehr interessante Liegenschaft, so ein Dreiseitenhof, also sehr zauberhaft, aber eben nicht Berlin-Mitte. Das ist Klein-Machnow, ja, genau. Ja. Ist eben auch nicht Berlin-Mitte.
Ja.
Und so bin ich dann da gelandet. Und aus einem Jahr, auf die Stelle eigentlich ausgeschrieben war, wurden dann da bald 3 Jahre. Was auch die Frage beantwortet, wie fand ich das? Gut, offensichtlich. Gerade auch die Kolleginnen dort. Also es war sowohl das Thema, was ich dort bearbeiten durfte, als auch die Kolleginnen, junge, motivierte Leute.
Mhm.
Dann war aber irgendwann der Punkt, dass, also es gab dann im Grunde eine Option in Berlin für eine Stelle, die mich dann thematisch noch mehr reizte.
Mhm.
Und so bin ich dann von Brandenburg nach Berlin übergesiedelt und da dann nochmal ungefähr 4 Jahre geblieben. Bis die Entzauberung dann irgendwie vielleicht zu groß wurde.
Man muss auch sagen, irgendwann tritt vielleicht auch einfach eine gewisse Müdigkeit ein bei manchen Tätigkeiten und dann möchte man einfach nochmal eine neue Perspektive da drauf. Aber es war sicher eine sehr, sehr lehrreiche Zeit.
Und damit ist eigentlich auch schon die Frage beantwortet, warum wieder der Schritt raus aus der Aufsichtsbehörde und rein in eine eigene Kanzlei?
Wie viel Zeit haben wir, genau, um das zu beantworten? Nein, also man muss, glaube ich, sagen, es gibt sehr viele Faktoren. Aber es gab einen vielleicht entscheidenden Moment. Es gab also letztendlich 2 Entscheidungen. Einmal mit der behördlichen Tätigkeit aufzuhören und dann die Entscheidung, die wir getroffen haben, jetzt als Anwältin alleine tätig zu sein. Und die Entscheidung rauszugehen, ich muss versuchen, das irgendwie den Fall so ein bisschen zu entstellen, dass er nicht rückführbar ist. Sag mal, was bestellst du gerne an Essen, Karl? Sag mal irgendein Gericht.
Eine Pizza.
Super. Also, letztendlich war eine kalte Pizza schuld. Das war einfach eine Beschwerde, die ich vertretungsweise auf dem Tisch hatte, die einfach so an den Haaren herbeigezogen war. Es entbrannte sich an der kalt gelieferten Pizza am Ende ein Datenschutzproblem. Und diese Akte lag auf meinem Tisch und ich dachte, nee, Leute, das ist jetzt echt nicht mehr mein Zuständigkeitsbereich. Und da war einfach das Fass übergelaufen, was in den Aufsichtsbehörden landet und aus welchen Gründen es dort landet. Und auch diese Freiheit zu gestalten, ich meine, dir muss ich das nicht erzählen, diese Freiheit zu gestalten ist und auch zu beraten ist da sehr begrenzt. Und ich glaube, für uns beiden war in der ganzen Behördenzeit klar, wir haben uns auch nie verbeamten lassen. Das, diese Informationen auch, gebe ich jetzt einfach mal, weil uns klar war, dass wir da auch ein bisschen mehr in diesen beratenden, gestalterischen Bereich irgendwann wieder zurück wollen. Und das merken wir jetzt ganz gut, das klappt auch. Also es macht sehr viel Spaß und hat sich bewahrheitet, dieser Wunsch mehr zu gestalten, das auch wirklich zu können in der Anwaltschaft.
Ich glaube, viele Unternehmen würden jetzt sagen, ihr könnt doch beraten, ihr habt doch auch in der Aufsichtsbehörde einen Beratungsauftrag, würden sich viele freuen, glaube ich, aber es entspricht einfach nicht der Praxis und den Gegebenheiten da, dass man dafür tatsächlich Kapazitäten hat.
Mhm.
Und ja, das ist aber manchmal eigentlich gerade der spannende Teil, nicht zu gucken, wo ist eigentlich der Verstoß oder was ist schiefgelaufen, sondern wie kann man es denn eigentlich besser machen.
Ja, ja.
Und den Ball spielt man aber in der Praxis einfach sehr häufig zurück. Und da wollten wir jetzt ansetzen und da einfach auch Unternehmen mehr unter die Arme greifen können.
Da lässt sich schon an der Stelle, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, schon sehr, sehr viel dazu sagen, sehr viel auch an Einschätzung. Ich würde sagen, dann werdet ihr mal nach Süddeutschland gekommen. In Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz wird versucht, in den Aufsichtsbehörden jedenfalls so viel wie möglich zu beraten. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen näher rein, wie viel Chance man eigentlich hat, wie viel Luft man hat, wie viel Möglichkeiten man hat, als Aufsichtsbehörde auch beratend tätig zu werden. Aber damit sind wir auch schon bei einer weiteren Gemeinsamkeit von euch beiden. Ihr habt nämlich einen Artikel geschrieben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift PING, Heft 3, mit dem schönen Titel Gut gedacht, schlecht gemacht, Fragezeichen, die Bremsklötze der DSGVO-Durchsetzung. Und da fragt ihr nach den rechtlichen und tatsächlichen Hürden, die eine effektive Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung erschweren oder vielleicht sogar verhindern. Ja, dann würde ich sagen, Karl, fragen wir doch mal die Gründe ab, woran es liegt, dass das nicht so gut läuft mit der Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung.
Genau, also als ein Grund für die Überlastung der Datenschutzaufsichtsbehörden führt er an, dass es einen unheimlich großen Kreis an Verantwortlichen gibt. Und ja, würdet ihr sagen, die derzeitige Fassung der DSGVO, davon profitieren im Grunde die großen Unternehmen, die großen Tech-Konzerne, weil eben nicht die Datenschutzaufsichtsbehörde da ihren Fokus drauf legen kann?
Ich glaube, dass das sind zwei verschiedene Punkte. Also das eine ist ja die Frage, wo legt man sein, also man könnte ja theoretisch auch einfach den Fokus auf die großen Unternehmen legen, wenn es rechtlich die Möglichkeit dazu gäbe. Das hat ja erstmal nichts mit dem Verantwortlichenkreis zu tun. Das ist so ein bisschen das, was wir adressieren unter dem Stichwort Beschwerdeaufkommen. Also bestünde die Möglichkeit, gewisse Aufgaben zu priorisieren, dann wäre das sicher einfacher, große und sehr große Unternehmen mehr in den Fokus zu nehmen. Deine Frage hat vielleicht auch ein bisschen den Hintergrund zu gucken, wie man die DSGVO jetzt eventuell ändern könnte und ob man da vielleicht den Anwendungsbereich etwas schmälert und oder abstuft. Das könnte eine Möglichkeit sein. Ich bin da allerdings eher bei dir. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagst du auch, kleine Unternehmen da rauszunehmen, das ist irgendwie nicht der richtige Ansatz, denn auch die können sehr risikohafte Datenverarbeitungen durchführen und da würde ich mitgehen. Also man müsste irgendwie eine andere Lösung finden. Also es ist ganz klar, man muss bestimmte Stellschrauben drehen, weil so wie es im Moment läuft, ist es tatsächlich das, was du sagst. Das würde ich schon so sagen, dass große Unternehmen davon profitieren, dass die Aufsichtsbehörden die große Last an Aufgaben kaum bewerkstelligen können. Aber das, ja, da gibt's, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, wo man ansetzen kann.
Es wird ja eben gerade auch auf europäischer Ebene viel diskutiert, also dieses sogenannte One-Size-Fits-All-Modell, dass man das eben beendet und eher eben versucht, da stärker zu priorisieren im Grunde, ne? Und ja, die Möglichkeit zu bieten, dass nicht alle DSGVO-Voraussetzungen gleich auf alle Unternehmen anzuwenden sind oder Verantwortlichen anzuwenden sind.
Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, das entlastet aber ja vor allem auch erstmal die Unternehmen und die vielleicht Vereine und also die Verantwortlichen sozusagen. Ja. Für die ist das auf jeden Fall ein großer Benefit. Natürlich würde das am anderen Ende dann eventuell auch dazu führen, dass da weniger darauf geachtet werden muss, ob da regulatorische Anforderungen eingehalten werden. Aber ich glaube, der Gedanke sozusagen, es kommt eher aus der Richtung, ist das tatsächlich sinnvoll, auch kleinsten Verantwortlichen dieselben Pflichten aufzubürden, wie das eben große Konzerne haben, die natürlich auch ganz andere finanzielle Mittel haben, um sowas umzusetzen. Man stellt sich vor, eine kleine Schneiderei hat eine Kundenliste mit Maßen, ja, und die muss jetzt auch bestimmte Verarbeitungsverzeichnis führen oder sowas. Ne? Das ist natürlich. Also da hat man natürlich irgendwie schon ein bisschen Störgefühl, ob das jetzt vielleicht wirklich den gleichen Effekt hat wie jetzt bei einem Big-Tech-Konzern.
Und dieser Punkt, je nach Unternehmensgröße und Datenverarbeitungsprozessen, da Bürokratie abzubauen und diesen One-Size-Fits-All-Ansatz zurückzuschrauben, der hat hinsichtlich bestimmter Pflichten mit Sicherheit, ist das ein guter Ansatz. Aber es wird ja vor allem diskutiert bei Pflichten, wie zum Beispiel die Bestellung eines DSB, das in weniger Fällen jetzt verpflichtend zu machen, wäre für die Aufsichtstätigkeit und den Aufwand, die Behörden mit den Prozessen haben, kontraproduktiv aus unserer Sicht, weil die internen oder externen DSBs sind häufig erster Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden und da lassen sich tatsächlich Fälle oder ich will jetzt nicht sagen Fälle schneller lösen, aber die Verletzungshandlungen schneller beenden, wenn man mit jemandem kommunizieren kann, der von der Thematik Ahnung hat. Damit wird also die Verletzung schneller abgestellt und damit dann in nächster Konsequenz so ein Fall auch idealerweise kürzer gehalten, dass die Behörden das effizienter abschließen können und mehr Kapazitäten haben. Das heißt, diesen One-Size-Fits-All-Ansatz zurückzuschrauben, ist nur bedingt wahrscheinlich förderlich, dass die Aufsichtsbehörden das auch positiv spüren bei ihrer.
Aber das könnte natürlich schon in anderer Hinsicht eine echte Entlastung sein. Nicht nur für die Verantwortlichen, indem ich die ganzen kleinen und mittleren Unternehmen rausnehme aus der Datenschutzgrundverordnung und sage, so, ihr macht jetzt, wie ihr denkt. Ja? Und seid auch nicht mehr der Aufsicht unterworfen. Das würde ja dann die auch von euch immer wieder angesprochene, in eurem Beitrag angesprochene Fokussierung auf die großen Datenverarbeiter erleichtern. Das wäre doch ein Fortschritt.
Es wäre aber ein sehr drastischer Ansatz, wenn du sagst, die nimmt man komplett raus.
Ja.
Und es würde ja nicht dazu führen, dass diese Unternehmen weniger Probleme mit dem Datenschutz haben. Es würde sich dann bei kleinen und mittelständischen vielleicht darauf verlagern, dass das auf zivilprozessualem Wege durchgesetzt wird von Privat gegen Privat. Mhm. Ob das, kann man auch in Frage stellen. Ist es für so ein Unternehmen, also ist es für den Datenschutz förderlicher, wenn die Aufsichtsbehörde sich in so einen Fall einschaltet und sich darum kümmert, eine Verletzung, oder wenn es auf zivilrechtlichem Wege verfolgt wird?
Das ist auch ein Ansatz, der in der Grundverordnung ja drinsteht. Die schöne Frage, was hält eine Aufsichtsbehörde vom Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung? Wie findet man das, wenn man staatliche Aufsicht ist, der Bürger aber auch selbst klagen kann? Ja? Ist das eher eine Konkurrenzkiste, wo man sagt, darauf wollen wir es jedenfalls nicht zurückstutzen, ist schon wichtig, dass die Aufsicht das von sich aus macht. Ein Bürger, der sich selbst zu helfen weiß und selbst auf Schadensersatz klagt. Das gibt's zwar, aber das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen das schon selber machen. Oder wie ist das Verhältnis der Aufsichtsbehörden zum 82, zu dieser zweiten Möglichkeit, für die Einhaltung von Datenschutz zu sorgen?
Ich glaube, das kann man pauschal gar nicht sagen. Wenn Sie jetzt verschiedene ReferentInnen in den Behörden fragen, haben Sie da wahrscheinlich auch verschiedene Auffassungen zu. Ja. Was ich in der Praxis eher beobachtet habe, ist, dass teilweise versucht wird, über den aufsichtsbehördlichen Weg im Grunde den Pflock für ein zivilrechtliches Verfahren einzuschlagen. Mhm. Also das schon mal rechtlich sozusagen abzuklopfen, um dann ein bisschen Futter zu haben für den Schadensersatzanspruch. Und da würde ich sagen, ist meine Erfahrung, das machen Aufsichtsbehörden eher nicht so gerne. Die sehen dann eher ihr Verfahren und sehen sich
ein bisschen missbraucht.
Genau.
Sozusagen. Ihr ermittelt mal vor, ihr klärt den Sachverhalt, ihr sichert die Beweise und dann komme ich und sahne nachher über den 82 ab.
Genau. Das ist sowas, da würde ich auch sagen, da sehen sich jetzt die Aufsichtsbehörden eher nicht in der Pflicht, dem ganzen Futter zu geben. Ich würde eher sagen, dass man die Verfahren doch eher losgelöst betrachtet und da, also ich, wenn man mich persönlich fragt, ich habe dazu keine negative Auffassung. Ja.
Ich auch nicht. Ich würde auch sagen, das erfüllt beides unterschiedliche Zwecke. Also wenn ich jetzt bei der Polizei anfrage, was hält ihr davon, wenn dann Sachbeschädigung angezeigt wird und gleichzeitig verfolgt da auch jemand einen Schadensersatzanspruch? Es ist nicht nur im Datenschutzrecht so, dass es diese beiden Wege gibt, die einfach ganz unterschiedliche Zwecke erfüllt. Und ich glaube damit, außer in den Fällen, die gerade genannt sind, haben die Behörden damit keinen Schmerz. Ich erinnere mich an so einen Fall, da wurde seitens eines Betroffenen mir immer mal wieder eine Frist gesetzt, ihm jetzt mal Antworten zu geben, weil er da eine mündliche Verhandlung hat. Und da brauchte er jetzt meine Einschätzung. Ein bisschen skurril, aber ja, sowas kommt vor.
Ein Grund für die starke Auslastung, auch Überlastung der Aufsichtsbehörden, ist ja das hohe Beschwerdeaufkommen, die leichte Zugänglichkeit zu der Aufsichtsbehörde. Da reicht ja schon ein Blatt Papier und zwei Zeilen und schon ist man im Beschwerdeverfahren drin. Das wird von den Behörden häufig als sehr stark belastend empfunden. Und ihr habt es schon angesprochen, Behörden wissen nicht so recht, ob sie das loswerden, ob sie das sozusagen zurückstellen können, ob sie ihre Beschwerdebeantwortungstätigkeit so reduzieren können, dass sie sich tatsächlich noch auf die Themen fokussieren können, die sie selbst für wichtig hält. Was würdet ihr sagen? Hindern Beschwerden tatsächlich allein aufgrund ihrer Vielzahl Behörden daran, das zu tun, was sie für richtig und notwendig halten?
Das ist mein subjektives Gefühl ist ja. Ich habe das aber auch nie statistisch ausgewertet. Ich weiß nur, wie viele parallel Hunderte tatsächlich, ich sag mal Eingaben, ob die schon wirklich, wenn man es ganz formal prüft, schon diesen Beschwerdehürde erreicht haben, kann man vielleicht bei der einen oder anderen auch bestreiten, aber hunderte parallele Eingaben zum Thema irgendwas mit Cookies auf Webseiten und allein diese Menge, und wenn man in jedem dieser Verfahren eine Kleinigkeit macht und wenn ich da nur eine Eingangsbestätigung verschicken musste und zeitweise müssen das auch Referenten, Leute mit zwei Examina selber Eingangsbestätigungen verschicken und so weiter, dann ist das eine enorme Blockade. Deine Frage war, ist das wirklich der Grund oder müsste man das, diese hunderten Fälle, die da liegen, effizienter bearbeiten? Mit Sicherheit gibt es da Möglichkeiten. Also wenn da mal jemand aus der Privatwirtschaft, der Projektmanagement sehr gut ist, drauf guckt, der würde mit Sicherheit Wege finden, dass in den Behörden solche die Prozesse, Workarounds auch effizienter funktionieren. Trotzdem muss das alles natürlich auch immer verwaltungsverfahrensrechtlichen Anforderungen genügen. Und deshalb auch so eine Zwei-Zeilen-Eingabe kann man halt nicht mit zwei Zeilen reagieren als Behörde. Das funktioniert einfach nicht. Jede Rechtsweisbelehrung ist schon länger als zwei Zeilen. Das heißt, es hat auch Grenzen. Selbst wenn man es effizienter gestaltet, ich glaube, dass wir immer noch einen blockierenden Effekt hätten am Ende.
Was sind denn die aktuellen Schwellen für so eine Beschwerde? Also wie tritt denn jetzt ein Betroffener an die Behörde heran? Was muss er da für Informationen geben? Und gibt es da irgendwie Unterschiede in den einzelnen Aufsichtsbehörden? Also ist es einheitlich in Deutschland oder uneinheitlich?
Nee, es ist wie vieles in Deutschland nicht einheitlich, leider. Es gibt Aufsichtsbehörden, die haben ein recht detailliertes Beschwerdeformular, wo man auch schon dazu angehalten wird, zum Beispiel bestimmte Anlagen mit beizufügen direkt, also Nachweise, zum Beispiel einen E-Mail-Verlauf oder was auch immer, oder einen Screenshot. Und dann gibt's Beschwerdeformulare, die sehr dürftig gestaltet sind. Dann gibt's aber auch immer den Weg, gänzlich ohne das Beschwerdeformular eine Beschwerde einzureichen. Das ist dann eben das, was du gerade angesprochen hattest, ein Zweizeiler auf dem Blatt Papier oder per Mail. Es kommen tatsächlich auch Beschwerden auf Papier. Man glaubt es kaum, aber es passiert. Und das muss man sagen, dass die Schwelle sehr niedrig ist insgesamt. Also im europäischen Vergleich mag es da noch Besonderheiten geben. Also auch da ist es nicht ganz einheitlich. Also zum Beispiel in einer Aufsichtsbehörde muss man nach meinem Kenntnisstand einen Identitätsnachweis vorlegen oder sowas. Das sind dann schon mal noch ein bisschen höhere Hürden. Aber insgesamt ist die Hürde sehr niedrig. Und dann, umso niedriger eigentlich die Einstiegshürde ist, desto größer ist der Aufwand auf der anderen Seite des Tisches. Denn man muss sich vorstellen, wenn man so eine zweizeilige Beschwerde bekommt, dann geht erstmal das große Denken und Grübeln los, was ist jetzt hier eigentlich der Fall, weil man im Grunde sich den Sachverhalt zu 90% anhand von zwei oder drei Sätzen selber erschließen muss. Und das führt dann zu Rückfragen und verzögert sozusagen den gesamten Prozess.
Vielleicht können wir mal ein Beispiel nennen.
Gerne.
Einfach in deinem Bereich, du warst im Wirtschaftsbereich tätig, so Newsletter oder Werbenachrichten waren bei dir an der Tagesordnung. Und so eine E-Mail, wo einfach steht, ja, der Shop, schöneschuhe.de oder so, die haben mir eine Werbenachricht geschickt oder Newsletter, ich wollte das gar nicht. So könnte so eine Beschwerde aussehen. Oder?
Ja, das ist ein Beispiel, aber man kann auch sagen, es kommt auch vor, dass im Grunde gar keine richtige Beschwerde eingeht, sondern man einfach einen Mailverlauf weitergeleitet bekommt. Ja, also im Idealfall greift dann die Eingangsstelle das schon ab und klärt sozusagen vor, in welche Richtung das gehen soll. Aber es gibt wirklich betroffene Personen, die im Grunde die Aufsichtsbehörde bei ihrem Schriftverkehr in CC setzt. Und wenn man Pech hat, landet auch das auf dem FachreferentInnen-Schreibtisch. Also das sind natürlich Sonderfälle. Das ist jetzt nicht das, was täglich da ankommt, aber das passiert auch, ja.
Oh, habe ich eine Anekdote? Ich erzähle die einfach jetzt mal. Die kommt aus deinem Bereich. Aber da hat dir jemand auch wirklich so in CC auch Unmengen an Dokumenten geschickt und in deinem Antwortschreiben hast du, ich formuliere es jetzt salopp, sie hat das natürlich seriöser gemacht, sowas gesagt wie, es ist nicht Aufgabe der Behörde, jetzt seine Papiere zu sortieren, um sich dann zu überlegen, was möglicherweise der Sachverhalt war. Er möchte bitte chronologisch geschildert werden und auch, was jetzt der Beschwerdegegenstand ist. Und aber sowas kommt wirklich nicht selten vor. Also wenn du fragst, was ist die Hürde für eine Beschwerde, idealerweise erkennt man erstmal, was ist das datenschutzrechtliche Thema an der Beschwerde und ist die Person eigentlich auch selbst betroffen? Also dass Personen für ihre Kinder, für ihre Eltern, für ihre Ehepartner Beschwerden einreichen, weil sie sich selber krass aufgeregt haben, die betroffene Person, der war das aber irgendwie so ein bisschen egal, kommt auch vor. Und einfach diese Eckdaten, richtig, wer ist Eingabeführer auch betroffen und was ist eigentlich das datenschutzrechtliche Thema? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn das klar ist.
Das ist der eine Punkt, dass man rauskriegen möchte, was ist eigentlich das Thema der Beschwerde. Der zweite Punkt ist, du hast es auch schon angedeutet, es kommen Beschwerden, wo man sagt, das ist ja mal was ganz Neues, Newsletter, Cookies, was auch immer. Man hat schon einen riesigen Stapel von 300 Beschwerden zu 500 Webseiten. Und da stellt sich dann eben die Frage, warum gehen die Aufsichtsbehörden nicht hin und schauen sich mit der Übersicht und dem Hintergrund einer Fachaufsichtsbehörde an, bringt uns diese Beschwerde und die Behandlung dieser Beschwerde eigentlich weiter? Steigert das jetzt das Datenschutzniveau in Deutschland, wenn wir dem jetzt nachgehen? Und wenn man zum Ergebnis kommt, also Das hilft im Einzelfall vielleicht weiter, aber insgesamt überhaupt nicht. Warum lässt dann die Aufsichtsbehörde das Ding nicht einfach liegen? Oder schreibt das zurück? Lieber Beschwerdeführer, wir haben das gelesen, wir haben kapiert, worauf du hinaus willst. Wir sind nicht der Auffassung, dass uns das irgendwie weiterbringt. Du kannst einen privaten Rechtsweg beschreiten. Da gibt es einen 82 Datenschutzgrundverordnung, aber wir kümmern uns nicht mehr drum. Wieso machen das die Aufsichtsbehörden nicht?
Also erstmal, um das vorwegzunehmen, genau sowas würde ich glauben, würde das Ganze etwas voranbringen, diese Option zu haben.
Ja. Gerüchteweise gibt es auch Behörden, die sowas machen.
Gerüchteweise gibt es auch solche Behörden.
Baden-Württemberg haben wir genau das gemacht.
Baden-Württemberg ist nicht alleine.
Ja, das stimmt, aber ich war alleine in Baden-Württemberg. Deswegen, das ist mein Background, ohne behaupten zu wollen, dass das besonders toll oder besonders schlimm gewesen wäre, aber... Dann lass uns genau an dieser Stelle einsetzen, ob das richtig war, was wir gemacht haben, ob wir das durften. Ich hatte damals tatsächlich meinen Kolleginnen und Kollegen im privaten Sektor gesagt, ihr schaut euch die Beschwerden an und wenn ihr der Auffassung seid, da können wir nicht wirklich helfen, dann legt ihr sie beiseite. Idealerweise gebt ihr eine Rückmeldung, aber ich will, dass ihr euch die Sachen raussucht, die uns weiterbringen und die bearbeiten wir dann. Durfte ich das? War das eine illegale Weisung oder war das datenschutzwidrig, was ich gemacht habe?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht ganz klar, weil ich denke, man weiß es nicht so genau, wie eigentlich der Untersuchungsumfang der Aufsichtsbehörden ist. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Die Aufsichtsbehörden wissen es nicht genau und deshalb gibt es Aufsichtsbehörden, die sich da etwas vorwagen und es einfach machen und auch selbstbewusst gegenüber Betroffenen und Beschwerdeführern das kommunizieren.
Genau.
Das finde ich auch wichtig, sonst gibt man der anderen Seite auch keine Chance, dagegen vorzugehen. Aber ich glaube, die Sorge, dass das passiert und man da eine, ich sag salopp, eine Klatsche kassiert, ist vielen Aufsichtsbehörden irgendwie zu heiß. Und ja, man muss auch sagen, noch einen Punkt dazu, bei vielen Verfahren geht das auch nicht, weil sobald man im One-Stop-Shop ist, wird das sehr schwierig. Und
müsstest du kurz erklären, was der One-Stop-Shop ist?
Genau, der One-Stop-Shop ist das Kooperationsverfahren, wo die europäischen Aufsichtsbehörden miteinander zusammenarbeiten in Fällen, wo es um grenzüberschreitende Datenverarbeitung geht. Und das läuft eben so, dass eine Beschwerde zum Beispiel bei einer Behörde eingehen kann, aber eine andere Behörde in der EU inhaltlich für die Bearbeitung dieser Beschwerde zuständig ist. Das ist eben die, wo die Hauptniederlassung des Verantwortlichen ist, wo die Entscheidungen über die Datenverarbeitung getroffen werden. Und dieses Verfahren, also das sogenannte Kooperationsverfahren, auch One-Stop-Shop genannt, das führt eben dazu, dass nicht nur eine Aufsichtsbehörde alleine entscheiden kann, wie es um eine Beschwerde steht und wie die ausgeht, sondern dass auch andere Aufsichtsbehörden, die sich betroffen melden, da ein, so, ja, wie man kann sagen, ein Mitspracherecht haben. Und das kann eben sein, dass dann die anderen Aufsichtsbehörden zum Beispiel intervenieren und sagen, nee, also einfach Beschwerde zumachen oder gar nicht bearbeiten, das geht nicht.
Ich habe da noch zwei Gedanken dazu. Also im Gesetz steht, so ganz ungefähr, ich zitiere aus dem Kopf, die Behörden müssen in angemessenem Umfang untersuchen. Ja. Daraus kann man schließen, sie müssen irgendeine Untersuchungsleistung bringen. Das heißt einfach, ja, hier ist was, ach Mensch, ach ups, das ist mir jetzt in den Schacht vom Lift gefallen, jetzt ist sie weg. Das geht halt nicht, wenn man sich diesen Wortlaut anguckt. Man kann natürlich fragen, was ist angemessen, wenn du deinen Leuten gesagt hast, guckt euch das an, bringt das den Datenschutz weiter, wie ist... Welche Risiken haben wir hier? Welche Rechte sind betroffen? Ist das schon eine Untersuchungshandlung? Vielleicht kann man auf jeden Fall sagen. Ich möchte von einem Fall berichten, der so vielleicht geschehen sein könnte. Auch ein One-Stop-Shop-Verfahren, in dem ich... ja, jetzt habe ich gesagt. Herrgott, naja. Also ich oder irgendeine fiktive Person einen Vorgang sich angeschaut hat, in dem das, was vorgetragen wurde, nicht geeignet war, einen Nachweis für eine Verletzungshandlung zu bringen. Und das Problem hatte sich offenbar auch schon erledigt, sodass jetzt auch seitens der Behörde kein Nachweis mehr erhoben werden konnte, um das Ganze tatsächlich durchzufechten. Es war ein One-Stop-Shop-Fall, das heißt, dieses Ergebnis, es wird da jetzt nichts gemacht, es wird nicht mal der Verantwortliche angeschrieben, weil es wird nirgendwo hinführen, wurde dann in dem Mitgliedstaat, aus dem die Beschwerde kam, dort angegriffen seitens Betroffenen. Und das dortige Verwaltungsgericht hat dann dazu entschieden, dass das nicht ausreichend war, dass ich wiederum da nicht mal den Verantwortlichen angeschrieben habe. Also es ist eine ganz grobe Darstellung. Das wirft auch interessante prozessuale Fragen auf. Ja. Kann denn eigentlich das Gericht in einem anderen Mitgliedstaat jetzt der Behörde in einem anderen Land sagen, das war nicht genug? Aber das ist zumindest ein Indikator für deine Frage, war das okay, diese Anweisung, ja oder nein? Es wird wohl in Europa Gerichte geben, die das nicht okay finden, zu sagen, die angemessene Untersuchung ist bereits erbracht, wenn ich mir angucke, wie viel Aussicht auf Erfolg für den Datenschutz hat dieser Fall eigentlich. Ja.
Es gibt aber ein Gericht jedenfalls, das, wie ich finde, eine ganz positive Botschaft für die Aufsichtsbehörden gebracht hat. Das war der Europäische Gerichtshof. Im letzten Jahr, im September, hat er entschieden, vom Hintergrund eines Falles, der in Hessen spielte, wenn ich mich richtig erinnere, dass es keine Pflicht einer Aufsichtsbehörde gibt, eine bestimmte Abhilfemaßnahme zu treffen und umgekehrt auch keinen Anspruch des Beschwerdeführers, dass in einer bestimmten Art und Weise agiert ist, wird. Das gibt doch eigentlich eine relativ große Freiheit. Ich kenne das auch aus der Behörde, dass dann die Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, aber wenn wir das dann tatsächlich auf die Seite legen oder wegpriorisieren, dann werden wir nachher verklagt und dann sehen wir blöd aus. Dann ist es natürlich umgekehrt sozusagen Aufgabe der Behördenleitung zu sagen, das ist nicht schlimm, ja, dann haben wir halt einen Prozess verloren, aber das nehme ich auf meine Kappe und dann machen wir weiter. Ja. Frage, kann man das, was der Europäische Gerichtshof da entschieden hat, nicht als so einen Befreiungsschlag nehmen und sagen, jetzt lasst uns mal die Energie und die Zeit, die wir brauchen, um gute, sinnvolle Tätigkeiten zu machen, dadurch gewinnen, dass wir schlicht und ergreifend uns alle Fälle angucken, in jedem Fall entscheiden, ist es wichtig, ist es weniger wichtig und nur die wichtigen Sachen machen.
Ich wäre da etwas vorsichtig, weil das EuGH-Urteil nach meiner Erinnerung sich erstmal auf einen Fall bezog, in dem der Verstoß schon abgestellt war. Das heißt, das schrumpft ja, diese stimmt, Ansicht ja. schon wieder etwas zusammen. Und dann meine ich, äußerte sich der EuGH zwar in Richtung Abhilfemaßnahmen, aber explizit, meine ich, erwähnte er auch die Bußgelder. Und das ist sozusagen der nächste Punkt, wo ich der Auffassung bin, dass ich glaube, dieses Urteil bringt uns da nur bedingt weiter, weil es eben die Pflicht zu einer angemessenen Untersuchung erstmal eigentlich nicht berührt. Mhm. Also das hilft auf den letzten Metern und das kann auch schon ein bisschen helfen. Mhm. Aber sozusagen das, was Nina und ich gerade schon eingangs meinten, überhaupt diese ganzen kleinen Schritte am Anfang, werden dadurch sozusagen nicht obsolet.
Und es hilft insofern in Fällen, die gibt es ja auch, die kommen bei der Behörde an und es ist klar, das Problem ist schon behoben und der Verantwortliche ist sich dessen auch bewusst. Und dann wiederum ist klar, solche Fälle, die mit Hinweisen oder Ähnlichem dann abzuschließen, das wird dadurch auf jeden Fall einfacher. Selbst da, würde ich sagen, gab es bisher auch Hemmnisse seitens einiger Aufsichtsbehörden. Aber da wird es klarer, aber ich stimme Juliana zu, was die Untersuchungsmaßnahmen angeht, kann man das nur bedingt fruchtbar machen, dieses Urteil.
Also interessant wäre es ja vor allem bei den Fällen, wo es vielleicht einfach eben noch nicht behoben wurde, also aber die Verstöße so gering sind. Also ich sag mal, was wirklich Aufsichtsbehörden überschwemmt, sind halt sowas wie Newsletter-Versendungen, ja? Und ja. da muss man wirklich sagen, es ist nervig. Und ich kenne das selber. Wenn man Newsletter bekommt, die man nicht haben will, dann nervt mich das auch. Aber die Frage ist, steht das im Verhältnis und muss man wirklich für jeden einzelnen dieser Fälle so ein Verfahren führen? Und das glaube ich nicht. Weil das eben, also zumindest nicht, wenn die Ressourcen nicht da sind, wenn wir Personal en masse hätten, würde ich sagen, na klar, kriegt jeder seine Abmeldung vom Newsletter, auch durch die Behörde, aber
da möchte ich als Steuerzahler aber sagen, ja. Ich fände es nicht so klasse, wenn wir jetzt das Personal verdoppeln, nur um solche Fälle zu warten.
Das sage ich auch nicht, dass ich das machen würde, aber wenn es da wäre oder es weniger Fälle gäbe, dann von mir aus. Ja, es geht mir nicht darum, dass ich da jetzt gar kein berechtigtes Anliegen sehe oder so, aber unter Betrachtung der Kapazitäten, die es gibt, würde ich sagen, auch da müsste man eigentlich sagen, den einen oder anderen Fall, der bleibt unbearbeitet.
Ja, klar, wir sind ja bei der Aufarbeitung der Gründe für die langen Verfahrensdauern, für die fehlende Effektivität von Aufsichtsbehörden, die es geben könnte. Du hast einen Grund dir vorgenommen, der sozusagen auf den europäischen Bereich schielt und die Frage stellt, wie harmonisch arbeiten eigentlich die Aufsichtsbehörden länderübergreifend zusammen?
Genau, und da würde ich noch mal ein bisschen was fragen wollen zu diesem One-Stop-Shop-Verfahren. Über das haben wir jetzt ja schon gesprochen. Darüber schreibt ihr auch viel in eurem Aufsatz. Was sind da die Hindernisse? Was sind da die Hürden quasi? Wo ergeben sich da die Probleme in diesem Verfahren? Und wie läuft das jetzt genau ab? Man hat quasi der Verantwortung, also man guckt, wo ist hat der Verantwortliche den Sitz, und da ist dann sozusagen diese Behörde zuständig. Aber wie geht dann genau die Koordination weiter? Also
vielleicht muss man sagen, es gibt zwei Konstellationen. Wir versetzen uns einfach jetzt in die Position Berliner Aufsichtsbehörde. A, die Konstellation in Berlin geht von einem Berliner Bürger oder Bürgerin eine Beschwerde ein und man stellt fest, der Verantwortliche sitzt gar nicht in Berlin. Wenn man Glück hat, hat er eine Niederlassung in Europa und das ist relativ, oder in der EU, und relativ klar, an welches Land das abzugeben ist. Manchmal ist das aber auch nicht ganz klar. Ich erinnere mich an einen Fall, da hatte die Webseite zwar ein Impressum mit einer Adresse, aber auch eine Datenschutzerklärung mit einer anderen Adresse in verschiedenen Ländern. Dann startet man, dann öffnet man die Seite des Internal Market Information System, kurz IMI. Es ist wirklich eine große Besonderheit. Wenn man da mal reingucken konnte, hat man, glaube ich, viel mehr Verständnis dafür, warum das bei den Behörden alles so schwierig läuft. Interface, egal.
Da findet man BEA auch ganz nice.
Genau, da findet man BEA wirklich paradiesisch. Egal. Ja. Und meldet das dort ein. Ich benutze jetzt mal so ein bisschen Begriffe, die wir sonst auch benutzen. Das ist vielleicht nicht ganz anschaulich. Man muss da halt viel rumklicken und dann ist man in so einer Maske und kann etwas einmelden und sagt, wir haben jetzt folgenden Fall. Wir vermuten, zuständig ist die Behörde von Land X, und dann ist, glaube ich, 4 Wochen oder 6 Wochen, bin gerade nicht ganz sicher, dass alle aus der EU mal reingucken können und sagen können, ja, das denken wir auch, wir halten uns für die Zuständigen oder eben nicht. Und manchmal kann da eine Riesendiskussion aufkommen oder auch nicht. Wenn es schnell geht, weil es klar ist, hat man schnell eine Antwort und gibt den Fall dorthin ab mit dem Zwischenschritt. Das muss natürlich alles auf Englisch übersetzt werden. Wir machen gleich weiter, was die nächsten Schritte sind. Die andere Variante ist, irgendwo anders in Spanien kommt ein Fall an, der von einem spanischen Beschwerdeführer, das Unternehmen sitzt in Berlin. Dann wird gemonitort von Mitarbeitern der Behörde immer, was sind so neue Artikel 56 Verfahren, nennt man die. Wo müssen wir gucken, wo sind wir vielleicht zuständig und müssen uns melden und die Tür aufmachen und sagen, so der Fall kann jetzt zu uns kommen. Und dann wird er halt irgendwann übersetzt auf Englisch zur richtigen Behörde geschickt. So, das sind die beiden Eingangsszenarien. Wie geht's dann weiter? Ich habe gesagt, nächster Schritt ist auf jeden Fall irgendwas mit Übersetzung.
Genau, ich wollte noch eine Sache ergänzen. Es kann auch ganz wild werden. Es können auch mal zwei unterschiedliche Aufsichtsbehörden für ein Unternehmen zuständig sein. Also es gibt auch Unternehmen, die, das ist eher selten, aber der Vollständigkeit halber würde ich es mal erwähnen. Es gibt auch Unternehmen, die für bestimmte Bereiche ist, die zum Beispiel die Niederlassung, was weiß ich, in Deutschland zuständig, und für andere Bereiche des Unternehmens finden die Entscheidungen über die Datenverarbeitung. Also liegt die Verantwortlichkeit dann zum Beispiel in den Niederlanden oder so. Also das gibt's auch, dann wird es noch komplizierter, das Ganze. Was noch ein wichtiger Punkt ist zu ergänzen, es können sich auch andere Aufsichtsbehörden jenseits der einmeldenden Behörde, also die den Fall sozusagen an eine andere Behörde abgeben will, und der empfangenden Behörde noch andere Behörden melden, und zwar die betroffenen Aufsichtsbehörden. Und das sind all jene, auf die Verarbeitung Auswirkungen hat, also wo eben zum Beispiel auch Betroffene sind. Man stellt sich jetzt vor, man hat einen großen Online-Shop, der europaweit verkauft, dann sind eben alle europäischen Aufsichtsbehörden davon betroffen, von dieser Entscheidung, die dann am Ende des Verfahrens ergeht, sodass die sich auch betroffen melden können und dann auch berücksichtigt werden in dem ganzen Kooperationsverfahren.
Das heißt, du lachst. Genauso ist es. Du denkst, du hast eigentlich eine Behörde, wo die Beschwerde eingegangen ist, und dann die zuständige Behörde, die das nur untereinander auskaspern. Nee, kannst du noch 20 andere haben, die dann auch mitmischen, was auch einen guten Grund hat, dass sie mitmischen, weil wenn die Entscheidung getroffen wird, hat das Ergebnis halt auch für Bürger in anderen Mitgliedstaaten Auswirkungen, weil der Online-Shop da auch tätig ist. Das heißt,
das erklärt aber nochmal diesen Workload auch bei der Beschwerdebearbeitung, weil man im Grunde für jeden Verantwortlichen, für den man auch nur betroffen ist, also im Grunde mit der eigentlichen Beschwerde erstmal gar nichts zu tun hat. Also auch zum Beispiel jetzt bei der Berliner Aufsicht zu bleiben, der Beschwerdeführer ist gar nicht bei uns. Das Unternehmen hat auch gar nicht den Hauptsitz in Berlin oder in Deutschland. Und trotzdem können wir von dem Ausgang der Beschwerde betroffen sein. Und deshalb ist es wichtig, dann auch diese Entscheidungen mitzulesen und diese Fälle mitzumonitoren und so weiter. Das heißt, neben den eigentlichen Beschwerdefällen, die man so hat, kommen sozusagen, potenziert sich das auf ein Vielfaches.
Nur weil ein Fall sozusagen internationalen oder EU-weiten Bezug hat, heißt es ja noch nicht, dass es irgendwie ein sensationell toller Fall ist.
Nee.
Es kann ein ganz normaler,
ja,
wirklich auch geradezu lächerlich darf ich nicht sagen, aber sehr kleiner Fall sein, der dann aber eben von sehr, sehr vielen Aufsichtsbehörden gleichzeitig europaweit bearbeitet wird, zur Kenntnis genommen wird, eingeschätzt wird, wo Rückmeldungen laufen. Und dass das natürlich sozusagen die einzelne Aufsichtsbehörde extrem bindet und belastet, das ist, glaube ich, klar.
Ja, weil so selbst der kleinste Fall kann super relevant sein, wenn wir zum Beispiel an Auskunftsrecht denken und ob Ausweiskopien oder welche Identifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen, bevor die Auskunft erteilt wird. Also, da erinnere ich mich dran, das waren kleine Fälle ganz am Anfang, 2019, 2020, wo sich da Riesendiskussionen zwischen den europäischen Aufsichtsbehörden entbrannt haben, weil manche Mitgliedstaaten, korrigiere mich bitte, das jetzt nicht so super problematisch fanden, wenn da auch mal eine Ausweiskopie abgefragt wird und die deutschen Aufsichtsbehörden halt so, warum, was ist
das? Genau, ja.
Das kann man natürlich sagen, wir sind noch in einer frühen Phase der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, so alt ist sie jetzt auch wieder nicht, 2018, wir lernen dazu. Und es gibt ja auch immer wieder Entscheidungen des Europäischen Datenschutzausschusses oder des Europäischen Gerichtshofs, die sowas dann auch klären. Also zum Beispiel die Frage, wie identifiziert sich denn der nach Artikel 15 Auskunftbegehrende? Was darf der verantwortlich, was muss er verlangen, was darf er verlangen? Das heißt, da gibt es möglicherweise auch einen Lernprozess in den nächsten Jahren und Sachen werden klarer und einfacher. Was sich nach meiner Erfahrung tatsächlich als echte Hürde noch erweist, ist, dass diese ganzen europäischen Aufsichtsbehörden, die da miteinander kooperieren, dass alle nach ihren eigenen nationalen Verfahrensordnungen machen. Mhm. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel harmonisiert in Europa. Also zum Beispiel das materielle Datenschutzrecht ist harmonisiert über die Datenschutzgrundverordnung. Die gilt überall gleich. Klammer auf, wird nicht überall gleich ausgelegt, aber darum kümmert sich dann der ETSA. Aber die Art und Weise, wie die Behörden agieren, also das Verwaltungsverfahrensrecht, ist tatsächlich elementar unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel Behörden, die im Wesentlichen so ein Service-Hintergrund haben, die versuchen, alles wegzudealen. Die machen, die sehen ein Problem und die lösen das, die moderieren das weg. Ja? Und es gibt andere, die dürfen das überhaupt nicht. Die sagen, um Gottes Willen, wir können doch nicht hier anfangen, in einem Verwaltungsverfahren irgendwie Vergleiche zu schließen oder sowas, das wollen wir gar nicht sehen. Ja? Mhm. Und die müssen dann miteinander zurechtkommen. Das heißt, eine Behörde trifft, möglicherweise die federführende Aufsichtsbehörde, trifft eine Entscheidung, wir machen eine bestimmte Maßnahme, die in anderen Ländern gar nicht bekannt ist, wo die sagen, kennen wir nicht. Ist das zulässig? Das war immer ein großes Problem mit den Iren zum Beispiel, die wahnsinnig lange runde Tische veranstalten. Und bis die mal zu Potte gekommen sind, haben alle anderen schon die Nerven verloren und der ETSA hat die Irland dann schon wieder beschimpft, dass sie nicht auch nicht arbeiten. Aber das ist kein böser Wille der Iren, Klammer auf, nicht nur, Klammer zu, sondern eben auch einfach eine andere Rechtsgrundlage, auf der die arbeiten.
Also ich glaube, bei den Iren wird das besonders deutlich, weil die eben viele große Fälle haben. Es gibt aber auch andere Verfahrensvorschriften. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es sei Spanien gewesen, die relativ kurze Verjährungsfristen haben. Sowas. Und das kann dann auch mit reinspielen, denn diese Kooperationsverfahren dauern relativ lange. Aufgrund dieser vielen einzelnen Schritte, auf die wir eigentlich noch kurz eingehen wollten, aber da sind eben ein großes Hin und Her zwischen den Aufsichtsbehörden. Man tauscht Meinungen aus, man tauscht Inhalte und Sachverhalt zum Fall aus und so weiter. Und das dauert einfach, ne? Und wenn dann sowas wie eine kurze Verjährungsfrist, kurz in Anführungszeichen, von 2 Jahren dazwischen kommt, sodass im Grunde dann eigentlich fast jeder Fall tot ist, ne? Also das kann auch passieren. Das würde ich auch sagen, ist ein Problem, ist schwierig.
Ich würde da gerne noch ein Beispiel beisteuern. Entbrennt sich an der DSGVO, muss ich Betroffenen alle 3 Monate eine Sachstandsmitteilung geben. So. Und ich würde sagen, das ist sowas, da gab es eine Lernkurve, aber anfangs wirklich diese, dass man danach gefragt hat, wenn der Fall bei einer anderen Behörde lag, was der Sachstand, dann kommt zurück, ja, wir haben da was angehört, aber ist jetzt, werten wir noch aus. Das wiederum, Kommunikation läuft auf Englisch, muss wieder ins Deutsche übersetzt werden, damit ich hier irgendjemandem in Deutschland sage, alle 3 Monate, ja, ist noch nichts passiert, sorry. Was das für eine Verwaltungskapazität ist, ich würde sagen, zu unserer Zeit, als wir da waren, ist das schon deutlich zurückgegangen, dass man eingesehen hat, man muss da nicht alle 3 Monate mitteilen, es ist nichts passiert. Es wissen mittlerweile alle, es passiert nichts in 3 Monaten.
Genau, aber auch da brauchst du immer eine Entscheidung der Leitung. Mhm. Ne? Also das muss man sagen, ich würde da einfach zu mehr, ein bisschen mehr Mut appellieren, weil als Fachreferentin ist man immer, hängt man immer in der Luft, wenn man keine klare Ansage bekommt und am Ende das nicht selber, also selber entscheiden kann, aber dann eben auch die Konsequenzen dafür tragen muss. Und so war es genau, so eine Ansage wie Zwischennachrichten werden nur noch geschickt, wenn es wirklich was zu berichten gibt und sonst nicht. Das wäre super wünschenswert für viele Bereiche. Einfach klarere Ansagen der Leitung. Das.
Sehr schön. Hier machen wir einen Cut und kommen von der Problembeschreibung zu den Lösungen, die ja auch irgendwie wichtig sind. Probleme sind toll und man kann sich toll darüber unterhalten, aber wichtig ist ja auch, dass es möglicherweise Lösungen gibt. Wir haben hier in Deutschland eine neue Regierung, die sich zusammengefunden hat, eine neue Koalition. Die haben einen Koalitionsvertrag gebastelt und da steht eine Lösung drin. Und die Lösung heißt, die Aufsicht über den privaten Sektor wird bei der Bundesbeauftragten gebündelt. Was bündeln heißt, müssen wir jetzt nicht lange drüber überlegen. Stellen wir uns mal vor, Bündelung hieße, die Aufsicht über den privaten Sektor wird zukünftig alleine von der Bundesbeauftragten gemacht. Ist das die Lösung, die wir brauchen?
Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Nina und ich eigentlich große Freunde dieses Zentralisierungsgedankens sind. Was relativ naheliegende Gründe hat, weil das, was wir gerade auf europäischer Ebene lang und breit beschrieben haben, das passiert auch auf deutscher Ebene. Und man kann sich vorstellen, was das zusätzlich zu dem europäischen Abstimmungsbedarf auf deutscher Ebene bedeutet. Und das würde in einigen Bereichen sicher zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen, wenn sich nicht alle einzelnen deutschen Aufsichtsbehörden mit bestimmten Fragen beschäftigen müssen. Und man muss ja auch sagen, da ist nicht immer Einigkeit. Ne? Und das wäre sicher sinnvoll, das zu bündeln.
Ich glaube, wir können auch sagen, dass das, was immer als Vorteil der Dezentralisierung beschrieben wird, unter anderem Nähe zum Unternehmen, also ich war insgesamt 7 Jahre dabei, dass dieses Vorteil mit der Unternehmensnähe, das ist, ich will nicht sagen Scheinargument, aber ein Argument, was ich in der Praxis ein einziges Mal erlebt habe in 7 Jahren. Kollegen, die vielleicht Kameraüberwachung machen, da ist das anders. Ein einziges Mal bin ich mit einer Kollegin kurzfristig auf mein Rad gestiegen und wohin gefahren, um zu gucken, ob das, was der Beschwerdeführer gesagt hat, wirklich stimmt, weil wir es nicht glauben konnten. Wir fanden es so absurd. Und in allen anderen Fällen, wenn es mal Vor-Ort-Termine gab oder sonstige Konsultationen mit Unternehmen, war das mit so viel Planungsvorlauf, dass es egal war, konnte man da zu Fuß hinlaufen oder hätte man da eine Zugfahrt hinmachen müssen. Das ist meine Erfahrung aus 7 Jahren. Das heißt, diese Nähe zu Verantwortlichen, das sehe ich nicht, dass das ernsthaft so groß ist, dass es wichtiger ist als eine zentrale Aufsicht. Wo wir aber auch, würde ich sagen, Realisten sind, ist der Punkt, hat denn irgendjemand, der diesen Vorschlag der Zentralisierung unterstützt, ernsthaft mal geschaut, was sind eigentlich die Kapazitäten, die bei Landesbehörden in diese Kooperationsprozesse reinfließen, wie viel mehr Kapazitäten auch personell bräuchte, zum Beispiel eine zentrale Stelle wie die BFDI, um dann dort alles zu bündeln. Wie würde man Wissen von Landesbehörden zu einer Bundesbehörde transferieren? Da gibt es ja einfach Nullzahlen. Also ich kenne keine, vielleicht kennst du welche, aber dass jemand das mal strukturell angegangen ist, um zu gucken, ist unabhängig, ob das juristisch geht und wie das funktioniert, wie viel Erfolg verspricht das eigentlich an Effizienzgewinn und so weiter, das fehlt mir einfach. Und deshalb die Leute, die sagen, die gegen diese Zentralisierung sind und sagen, es ist so teuer. Ja, wir wissen gar nicht, wie teuer das ist und wir wissen gar nicht, wie schwierig es für die BFDI wäre, das Personal zu gewinnen. Hm. Wissen wir überhaupt nicht. Hat auch noch niemals jemand versucht zu berechnen, soweit ich das
weiß. Also auf Basis der Länder kenne ich tatsächlich Untersuchungen, wie das Personal aufgeteilt ist zwischen privaten und öffentlichen Sektor. Wir hatten es in Baden-Württemberg, da weiß ich es, weil ich es auch mitgesteuert habe, so gemacht, dass etwa 3/4 der Beschäftigten im privaten Sektor waren und 1/4 beim öffentlichen Sektor. Der Kollege aus Hessen, Professor Ausnagel, hat jetzt gerade in einem Beitrag in der ZD erklärt, dass aus seiner Sicht etwa 40% der Beschäftigten der Aufsichtsbehörden im privaten Sektor arbeiten. Da habe ich ein klein bisschen gegrinst.
weil ich dachte, na, das ist aber sehr tief angesetzt. Aber ganz neutral gesprochen, die Landesaufsichtsbehörden wissen auch, was jetzt kommt, wenn die Zentralisierung kommen sollte. Klopfen natürlich überall bei den Landesbeauftragten die Rechnungshöfe an und sagen, ach, wir haben gehört, ihr habt eine Aufgabe verloren an den Bund. Dann muss ja wahnsinnig viel Personal bei euch frei werden. Und dann sagt man natürlich als zuständige Stelle lieber 40% als 75%. Das heißt, da wird auch möglicherweise schon vorausgedacht, sage ich mal. Aber ihr sprecht die Frage an, was müsste denn bei der Bundesbeauftragten passieren, damit die Zentralisierung, also Aufsicht über den privaten Sektor, wird nur noch bei ihr auf Bundesebene gemacht. Was müsste denn da passieren, damit das halbwegs ordentlich läuft, damit wir zumindest wieder, das wäre ja wohl der Anspruch, das Kontrollniveau hinbekommen, das bisher von den Ländern sichergestellt wurde? Was würde aus eurer Sicht dazugehören? Woran würdet ihr denken? Was müssen wir der Luisa Specht-Riemenschneider schenken, damit sie eine ordentliche zentrale Datenschutzaufsicht macht?
Ich glaube, einen wichtigen Punkt hattest du schon gemacht, das ist der Wissenstransfer. Das, glaube ich auch, ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Es ist schon innerhalb einer recht überschaubaren Aufsichtsbehörde gar nicht so leicht, ein gutes Wissensmanagement, also möglicherweise für einen Prozessoptimierer wäre das leicht, aber die Praxis sieht nicht so aus, also ein gutes Wissensmanagement zu integrieren, sodass auch die rechte Hand weiß, was die linke tut, also sprich die Abteilungen in ihren Rechtsansichten konsistent sind. Und dadurch, dass das auch schon bei im Vergleich zu BFDI kleineren Aufsichtsbehörden eine Herausforderung ist, sehe ich das auf jeden Fall auch, wenn die BFDI jetzt entsprechend personell wächst, als Herausforderung an. Das ist sicher machbar, absolut, aber das sind eben zwei Aufgaben auf einmal, ne? Also einmal das Wissen aus den Landesbehörden in die Bundesbehörde bekommen und dann innerhalb der Bundesbehörde es irgendwie schaffen, dass man konsistent ist, weil sonst haben wir nicht das gewonnen, was wir uns erhoffen davon.
Ob das, wenn ich gerade dazwischen grätschen darf, ob das machbar ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Man würde, wenn man es könnte, ja sagen, okay, dann sollen die Leute, die es bisher in den Ländern gemacht haben, zur Bundesbeauftragten wechseln. Die Beamtinnen und Beamten werden aber nicht wechseln. Sie können auch gar nicht wechseln, nämlich die von einer Landesbehörde zu einer Bundesbehörde zu bekommen, ist nicht ganz einfach. Und die meisten werden wahrscheinlich auch sagen, ich sitze hier gut in Hannover, ich sitze hier gut in Ansbach, was soll ich in Bonn oder Berlin? Ja, das heißt, die Chance, dass da tatsächlich Wissen transportiert wird und dann von der Bundesbeauftragten genutzt werden kann.
Aber jetzt, du gehst davon aus, es gibt so viele Beamte. Damit fängt es schon an.
Ja.
Die Kollegin hier neben mir und ich, wir haben uns ja nie verbeamten lassen. Von uns gibt es einige.
Ja.
Ich hätte sofort gesagt, ui, Bundeszulage.
Und man muss auch sagen, die ganzen KollegInnen aus der Informatik, ich glaube, da ist das auch nicht so mit der Verbeamtung. Also da,
das ist ein Thema.
Genau, ich glaube, deshalb da.
Dann sorgen wir dafür, dass die Bundesbeauftragte wie viele Stellen soll sie kriegen?
Ja, jetzt komme ich wieder mit meinen Zahlen. Du hast eben gesagt, du bist davon ausgegangen, 3/4 in Bavü haben den nicht öffentlichen Bereich betreut. Da müsste man nochmal gucken, wie viel Kapazitäten haben diese 3/4 in Kooperation gesteckt. Das kann man dann im Grunde abziehen. So, nochmal 25% oder so. Und die im Grunde kann man schon der BFDI dann zusprechen.
Ja.
Ich würde nochmal auf deine Frage antworten. Was ich wichtig finde, nicht im Grunde den Fehler zu machen, die Strukturen in den Landesbehörden 1:1 dann zu kopieren und mitzunehmen. Warum ich das sage? Ich habe ja eben schon angedeutet, ich war mal eine Zeit lang bei der niederländischen Aufsichtsbehörde im Rahmen eines Secondments, die ja eine Bundesbehörde als solche sind. Die waren ganz anders strukturiert. Es mag auch kulturell sein, dass in den Niederlanden einfach Behörden anders strukturiert sind. Da haben mir aber zwei Sachen sehr gut gefallen. Die würde ich gerne mal nennen, weil ich das bei der deutschen Behörde noch nicht oder Datenschutzaufsichtsbehörde noch nicht gesehen habe. Einmal, die haben Teams unterteilt, nicht klassisch nach, die machen Gesundheitsdaten, die machen Wirtschaft, die machen kümmern sich um Finanzen, sondern unterteilt nach nationale und internationale Beschwerdefälle. Das heißt, die für internationale Fälle verantwortlich waren, waren perfekt daran ausgebildet, dieses One-Stop-Shop-Verfahren zu begleiten und hatten ganz andere Skills. Und die anderen, die sich nur um nationale Fälle gekümmert haben, mussten bestimmte Sachen überhaupt nicht wissen und konnten sich anders konzentrieren. Das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Und die haben sich dann auch gegönnt, weil sie an bestimmten Stellen eben effizienter waren, eine Abteilung, die auch Entwicklungen verfolgt. Da gibt es einzelne Mitarbeiter in einzelnen deutschen Behörden, die das auch machen. Aber da tatsächlich zu gucken, was kommt. Ah, da kommt zum Beispiel KI, wir sind da mal rechtzeitig am Ball. Das ist was, das finde ich auch eine sehr gute Idee.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank euch beiden für die wirklich schönen Einsichten, die interessanten und auch streitbaren Punkte und Positionen, die ihr bezogen habt. Ich glaube, Karl, wir werden in Zukunft noch häufiger auf Interviews umsatteln und einsteigen, weil man einfach sehr viel Einblick in verschiedene ganz spannende Gebiete in den Bereichen Datenschutz und Informationsfreiheit bekommt. Das war, wenn Sie uns bisher gefolgt sind, über eine Stunde lang zugehört haben, die Folge, die wir anlässlich eines Beitrags der Zeitschrift Ping im Follow the Rechtsstaat näher diskutieren wollten. Ich danke ganz herzlich nochmal Juliana Schreck und Nina Herbert dafür, dass ihr hier wart und Rede und Antwort gestanden habt. Lieber Karl, ich hoffe, dass wir demnächst wieder gemeinsam zuschlagen und wünsche allen, die sich diese Folge angehört haben, viel Freude damit und frohe Erwartung auf die nächste Folge von Follow the Rechtsstaat. Vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.